Spezial, der Füchse-Podcast zur Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Spannende Talks und Informationen rund um das Turnier und die Füchse-Profis vor Ort.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe keine Fingernägel mehr. Die habe ich mir gestern irgendwie alle abgeknabbert, weil es war so spannend, dieses Spiel gegen Spanien. Leider aber dann am Ende dann doch mit dem besseren Ergebnis für die Iberer, wie es immer so schön heißt. 28-32 Niederlage in der Hauptrunde für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der WM in Ägypten. Und das möchten wir heute besprechen. Wir sind wieder der Pressesprecher der Füchse Berlin, Kim-Martin Hees. Und meine Wenigkeit, ich bin Till Mildebrand. Schön, dass ihr dabei seid. Lieber Kim, wie hast du das Spiel gestern empfunden? Das war teilweise richtig toll, was die deutsche Mannschaft gemacht hat, und dann hat es hinten raus einfach doch nicht gereicht, weil die Spanier dann doch so ein Ticken cleverer waren, oder?
Am Anfang dachte ich, oder auch in der ersten Halbzeit dachte ich, oh, das könnte ganz schön nach hinten losgehen. Dann stand es ja auch 15-11 und dann 16-13 zur Halbzeit, und plötzlich war die Mannschaft wie ausgewechselt nach der zweiten Halbzeit, und da keimte auch in mir die Hoffnung, dass das doch gut gehen würde. Und dann war ich mir auch ziemlich sicher, weil das einfach super funktioniert hat. Aber am Ende, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, hat es leider nicht gereicht.
Aber gerade so diese ersten 10-12 Minuten in der zweiten Halbzeit, die waren wirklich klasse. Auf einmal führte die deutsche Mannschaft nämlich mit 3 Toren. Und auch unser Füchse-Trainer Jaron Siewert hat sich ja das Spiel angeschaut. Und auch er sagt, die zweite Halbzeit war großartig.
Ich finde, die erste Viertelstunde, wie wir da aus der Pause gekommen sind, waren beeindruckend, waren wirklich schöner Spielstil mit Tempo, immer wieder Lösungen gefunden gegen die doch offensive Abwehr. Spanien musste überlegen, musste Sachen umstellen. Und dann gab es natürlich eine etwas längere Phase, wo der Ball nicht so richtig ins Tor gehen wollte und die Spanier dann ihre ganze Erfahrung ausgespielt haben und Tor um Tor sich abgesetzt haben, beziehungsweise vorher aufgeholt haben. Und das war einfach schade, dass man dann so ein bisschen verpasst hat, das Spiel ähnlich wie gegen Ungarn dann ganz eng zu halten oder vielleicht auch was Zählbares mit rauszunehmen. Weil ich finde, über Phasen des Spiels hätte man sich auf jeden Fall einen Punkt, wenn nicht sogar, wenn man die Viertelstunde in der zweiten Halbzeit sieht, auch einen Sieg verdient. Aber am Ende muss man, glaube ich, auch das anerkennen, dass die Spanier an dem Tag eine wirklich gute Mannschaft waren und mit der Einwechslung von Pérez de Vargas dann auch den Zahn ein bisschen gezogen haben, wie der das Tor vernagelt hat. So, ansonsten muss man jetzt versuchen, denke ich mal, schnell den Kopf wieder hochzukriegen und das Bestmögliche aus den letzten beiden Spielen zu machen, um, falls es sich eine Chance ergibt oder eine Konstellation ergibt, dass man dann alles in der eigenen Macht liegende investiert hat, um diese Chance dann zu nutzen.
Ja, Kim, Jaron hat es gerade gesagt, Pérez de Vargas, der Torwart der Spanier, der nur in der zweiten Halbzeit gespielt hat, hat sensationell eine Paraden gezeigt. Am Anfang klappte für die deutsche Nationalmannschaft alles und dann auf einmal, ich glaube, 9 Minuten kein Tor. Das waren sicherlich halt eben auch einer der Schlüsselspieler für die Spanier, oder?
Vor allem muss man überlegen, dass der erste Torwart schon in der ersten Halbzeit 9 Paraden gezeigt hat und teilweise überragende Paraden. Und dann kommt Spanien daher und wechselt einfach Pérez de Vargas ein, der dann am Ende 5 Paraden, glaube ich, hat, über 40%. Aber ja, du hast es angesprochen und auch Jaron hat es gesagt. Philipp Weber erzielt es 25-22 in der 44. Minute und ab dann bekommen wir den 0-6 Lauf, glaube ich. Und zack, steht es 28-25 für die Spanier. Und das war der Moment, wo halt alles schiefgelaufen ist. Uwe Gensheimer, der ja meiner Meinung nach eh nicht so richtig im Turnier angekommen ist, verwirft. Dann Marcel Schiller, der bis dahin alle 7 Meter getroffen hat, verwirft zum ersten Mal den 7 Meter oben an die Latte. Und Juri Knorr war derjenige, der den ersten Pass, den er gespielt hat, der war stark. Und dann wollte er vielleicht ein bisschen viel in seinem ersten WM-Spiel. Und die haben sie dann zweimal abgefangen, 2 Gegentore, und dann ging es dahin.
Ja, sieht zum Beispiel auch der Bundestrainer Alfred Gislason ganz genauso. Der hat in der ARD gesagt, er ist unheimlich stolz auf seine Mannschaft, eine tolle Charakterleistung, aber man hat das selbst so ein bisschen verschenkt durch zu hohes Risiko. Kretsche hat auf Facebook geschrieben, wir scheitern an unserer eigenen Chancenverwertung. Also wir nehmen eine Sache mit, da war wirklich mehr drin, oder?
Tja, genau das ist. Da war mehr drin. Alle sprechen von der unerfahrenen, neu formierten Mannschaft, und das ist es vielleicht einfach, dass die Mannschaft nicht so richtig weiß, wie man in solchen Situationen umgeht. Klar muss man sagen, die Spanier sind einfach unfassbar abgeklärt. Die haben wahrscheinlich einen Altersdurchschnitt, der jenseits der 35 liegt. Die Jungs spielen seit eh und je zusammen, im Rückraum mit Maqueda, mit Entre Rios. Das sind einfach alte Haudegen und die haben es dann mit der Torhüterleistung zusätzlich einfach am Ende runtergespielt.
Ja, der Entre Rios wird 40 nächsten Monat. Wahnsinn.
Ja, die Jungs sind schon lange dabei.
Bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nach dem Spiel den Torwart Yogi Bitter, denn der hat eigentlich alles nur sehr positiv gesehen, ne? Trotz einer 4-Tore-Niederlage hat er gesagt: Mensch, was für ein geiles Spiel. Wir haben es geschafft, Spanien zumindest teilweise zu dominieren. Muss man sowas vielleicht auch wirklich mal so sehen wie der Yogi?
Also ich finde es bemerkenswert, wie er sich nach dem Spiel dorthin stellt, mit dem Wissen, dass das Viertelfinale ziemlich weit weg ist. Er selbst hat ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht, seine 10 Paraden. Das ist auf jeden Fall gut. Der Innenblock hat ja wieder nicht ganz so gut funktioniert. Firnhaber mit seinen 2x2 Minuten schnell und dann die rote Karte. Aber dann sein Team zu loben und zu sagen, wir haben das gut gemacht, wir haben alles rausgeholt, was ging. Und nur das Positive zu sehen, fand ich für so ein TV-Interview echt bemerkenswert.
Zumal man halt eine Sache auch sagen muss, der Yogi Bitter eigentlich ja als 1B, wie der Bundestrainer das gesagt hat, zum Turnier gereist und entpuppt sich eigentlich als klarer 1A. Also er hat da schon, glaube ich, momentan die Nase vorn, vor dem Andreas Wolf, obwohl auch der wieder angefangen hat, aber auch eher unglücklich, oder?
Tja, er hat irgendwie nicht so richtig die Hand an den Ball bekommen und Yogi spielt ja eine überragende Saison beim TVB Stuttgart und ist einfach der alte Mann im Team. Der ist einfach, er geht voran, er weiß, wie er mit den Jungs zu reden hat, er hat so viel Erfahrung und das strahlt er dann aus und vielleicht ist es auch auf dem Feld so, wenn du weißt, dass hinten drin einer steht, der mit allen Wassern gewaschen ist, dass du da eventuell so 1, 2% draufpacken kannst.
Lass uns doch nochmal auf unsere Füchse-Jungs schauen. Paul saß zuerst nur auf der Bank, der kam dann aber schon nach wenigen Minuten wegen der doch sehr, sehr offenen Deckung der Spanier, weil er einfach natürlich das 1 gegen 1 deutlich besser spielt als Julius Kühn, hat am Anfang sensationell 2 Tore gemacht, wie ich finde, und danach, muss man sagen, einfach sehr viel Pech im Abschluss gehabt, ne?
Ja, er ist direkt draufgegangen, hat dann auch die Strafminuten für die Spanier rausgeholt und genau das, was man von ihm erwartet. Schade, dass an Julius Kühn als der Shooter da nicht so richtig ins Spiel gekommen ist vorher. Hat ja kein einziges Tor geworfen. Paul hat dann am Ende noch 3 Fehlwürfe, eventuell auch ein bisschen was mit Kraft zu tun, weil ich glaube, gegen die spanische Abwehr zu spielen ist super hart. Da wird ordentlich zugepackt, da gibt es blaue Flecke und ähnliches. Aber trotzdem hat er vorne wie hinten dem Spiel wieder gut getan.
Marian war gar nicht im Kader, dem würden wir schon wünschen, ne, dass er jetzt irgendwie demnächst mal wieder berufen wird.
Das hoffe ich für ihn auch, dass er die nächsten 2 Spiele auf jeden Fall wieder in den Kader rückt, weil er hat einfach die Spielintelligenz und kann das auch wenn Philipp Weber auf der Mitte das auch gut macht. Aber ich glaube, dass an Marian da auch noch was beisteuern kann.
Also drücken wir ihm die Daumen. 2 Hauptrundenspiele sind ja noch zu spielen. Jetzt morgen gegen Brasilien und am Montag dann gegen Polen. Kim, lass uns genau diese beiden Spiele nochmal angucken, denn es wird jetzt so ein bisschen haarig und sehr, sehr mathematisch. Aus eigener Kraft, das steht schon mal fest, können wir das Viertelfinale nicht mehr erreichen. Theoretisch ist es aber noch möglich. Wie könnte denn das bitte schön noch klappen?
Tja, das ist eine ganz witzige Rechnerei, die ziemlich schnell vorbei sein kann. Und zwar, wenn Spanien und Ungarn jeweils irgendwie einen Punkt holen. Und ich gehe davon aus, dass Spanien gegen Uruguay gewinnt. Das lassen sie sich nicht nehmen. Und dann kommt es darauf an, dass Ungarn die nächsten beiden Spiele verliert. Dann wäre es nämlich so, abhängig davon, dass natürlich Deutschland beide Spiele gewinnt. Also das ist ein Muss. Sobald wir auch einen Punkt abgeben, ist das auch vorbei. Dann haben 3 Mannschaften 6 Punkte, und zwar Ungarn, Polen und Deutschland. Und dann zählt nicht der direkte Vergleich, sondern das Torverhältnis.
Das heißt also, wir müssen beide Spiele gewinnen und dabei möglichst viele Tore schießen. Und dann
Das
hoffen.
ist der Plan.
Okay.
Genau.
Prinzip Hoffnung. Na gut, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, morgen geht's gegen Brasilien und am Montag dann gegen Polen. Beide Spiele müssen gewonnen werden, sonst wird's nichts mit dem Viertelfinale. Gut, so, dann haben wir aber noch 3 andere Füchse-Spieler im Turnier, und zwar Jakob Holm und Lasse Andersson mit Dänemark. Die haben den 4. Sieg im 4. Spiel feiern können, 32-23 gegen Katar. Allerdings, Jakob war gar nicht im Kader, der hat sich ein bisschen wehgetan, ne?
Der ist im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Argentinien umgeknickt und deswegen nicht dabei. Aber wir sind guter Hoffnung, dass er morgen beziehungsweise am Montag spätestens wieder bei der Mannschaft sein kann.
Also liebe Grüße und gute Besserung natürlich. Und dann Walter Krins mit Schweden. Nur unentschieden gegen Belarus. Das ist ein bisschen überraschend, ne?
Tja, da haben sie sich wahrscheinlich auch mehr ausgerechnet. Ich habe das Spiel gesehen und Schweden war nicht so souverän, wie man dachte. Und am Ende Belarus in den letzten 10 Sekunden eigentlich eine schlechte Position auf links außen und dann dreht er ihn am Torwart vorbei zum Ausgleich. Das war natürlich schon etwas bitter für die Nordmänner.
Allerdings, die Schweden führen noch in ihrer Hauptrundengruppe und zwar vor dem Gastgeber Ägypten. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Die haben sehr, sehr klar und deutlich gegen Russland mit dem ehemaligen Füchse-Trainer Velimir Petkovic gewonnen. Also Ägypten wirklich ein Faktor momentan, ja?
Da hat unser Sportvorstand Stefan Kretschmer wohl recht. Er hat gesagt, Ägypten darf man nicht unterschätzen und hat sie, glaube ich, auch auf den Vize-Weltmeistertitel gehievt in seiner Prognose. Die haben jetzt 4 Punkte in der Hauptrundengruppe, 4. Alle Chancen, um ins Viertelfinale zu ziehen.
Und dem Kretsche widersprechen wir sowieso nicht, ne? Das ist ja klar.
Das, so. Das haben wir gelernt, das machen wir nicht. Nein.
Das war relativ schnell klar und das hat, glaube ich, jeder gelernt. So gut. Dann, Kim, Hauptrundengruppe 3. Das ist wirklich der absolute Kracher, wie ich finde, mit den großen Favoriten Frankreich und Norwegen. Die haben sich beide schwer getan, ne? Frankreich erst hinten raus, dann gegen Algerien gewonnen und auch Norwegen mit einem wirklichen Kraftakt 29-28 gegen Portugal gewonnen. Und da, finde ich, muss man wirklich sagen, die Portugiesen spielen ein Riesenturnier.
Tja, und das ist genau der Punkt, den wir am Anfang schon mal besprochen hatten, und zwar, dass die Unerfahrenheit von Portugal eventuell dazu führen könnte, dass sie den großen Wurf nicht schaffen. Jetzt haben sie 28-29 gegen Norwegen verloren, hatten eigentlich alles in der Hand, hätten das Ding auch durchaus gewinnen können. Bei Norwegen wieder Sander Sargosen mit 6 Toren, bester Werfer. Hätte Portugal das Ding gewonnen, ja, hätte, wäre, wenn, dann wären die Portugiesen schon bei 6 Punkten, Frankreich ebenfalls bei 6 und Norwegen stände bei 2. Und da würde der Mitfavorit Norwegen ziemlich alt aussehen, aber jetzt wird es super spannend. Und für Portugal geht es jetzt heute Abend gegen die Schweiz und dann zum Abschluss gegen Frankreich. Das sind noch richtig, richtig gute Spiele, die ich euch allen wärmstens ans Herz legen kann, die zu schauen.
Ja, denn man kann ja alle Spiele dieser Handball-WM schauen, und zwar mit einem kleinen Online-Abo, ne?
Genau, Sportdeutschland TV überträgt alle Spiele. Eurosport zeigt auch einige Hauptrundenspiele. Ich gehe davon aus, dass auch eins aus dieser Gruppe dabei sein wird. Das ist auf jeden Fall, was ich jedem, wie gesagt, wärmstens ans Herz legen kann.
Du hast gerade die Schweiz schon angesprochen. Auch die, finde ich, müssen wir nochmal erwähnen. Die haben jetzt auch gegen Island gewonnen. Man muss sich immer überlegen, die Schweizer waren ja eigentlich für das Turnier gar nicht vorgesehen, sind ja nur nachgerutscht. Muss man auch wirklich hohen Respekt zollen, oder?
Auf jeden Fall. Die haben 2 Siege jetzt gefeiert im Turnier. Jetzt 20-18 gegen Island gewonnen. Das war ein Spiel der Torhüter, wenn man sich das Ergebnis anschaut. Jetzt geht es heute Abend gegen Portugal. Und wenn sie das Spiel gewinnen, ist immer noch alles offen.
Naja, natürlich auch mit einem Spieler, den wir aus der Bundesliga sehr, sehr gut kennen, mit Andi Schmid, der auch wirklich dieses Team toll führt, ne?
Ja, das kennt man ja von ihm auch aus der Bundesliga. 6 Tore hat er gemacht für die Schweizer und ist der Denker und Lenker im Team. Ohne ihn würde die Schweiz nicht dastehen, wo sie jetzt sind.
Kim, dann lass uns jetzt nochmal zu unserer Lieblingsrubrik kommen. Zwischen Platte und Pyramide, die kuriosen Geschichten der Handball-WM. Und da kommen wir nochmal zu unserer heimlichen Lieblingsmannschaft, nämlich der Demokratischen Republik Kongo mit El Gigante, mit dem Kreisläufer, der ein paar Kilo zu viel hat. Aber auch da, finde ich, muss man immer wieder sagen, der wirklich sensationell spielt, oder?
Er ist im letzten Vorrundenspiel zum Spieler des Spiels gewählt worden, hat, glaube ich, 5 von 5 getroffen. Also hat eine super Quote im Turnier. Wenn er den Ball hat, macht er ihn auch rein. Und jetzt durften sie feiern, richtig?
Sie haben nämlich tatsächlich das allererste Spiel wirklich richtig auch gewonnen. Und das haben sie großartig gefeiert. Es gibt ein wunderbares Video auf Instagram, da hören wir jetzt mal rein. Ich glaube, da kann man sagen, so klingt Freude pur. Das ist einfach der Sport auch, oder?
Ja, sie hatten super viel Spaß. Das kann man sich auf der offiziellen Instagram-Seite der Handball-WM Ägypten anschauen, wie die Jungs da auf der Platte tanzen und sich freuen. Ein breites Grinsen haben, wie gesagt, 32 zu 31 gegen Angola gewonnen. Das war schon echt schön zu sehen.
Die Demokratische Republik Kongo mit El Gigante. Und da können wir, glaube ich, wirklich sagen, das sind die heimlichen Megastars, ne, dieses Turniers. Da geht es natürlich nicht um die ersten Plätze, sondern da geht es halt eben einfach nur ums Dabeisein. Da wird so ein bisschen der olympische Gedanke auch bei dieser Handball-Weltmeisterschaft gelebt. Finde ich klasse. Kim, die nächsten Termine für die deutsche Nationalmannschaft morgen 20.30 Uhr gegen Brasilien und am Montag dann ebenfalls 20.30 Uhr gegen Polen. Deine Prognose, kriegen wir dann noch einen versöhnlichen Abschluss zur WM hin?
Tja, wie heißt es so schön? Krone richten und weiter geht's. Gegen Brasilien, ja, es hilft ja nichts anderes als ein Sieg. Und ich glaube, gegen Brasilien, die sind nicht so stark, wie man eventuell gedacht hätte. Das muss funktionieren. Und auch Polen ist schlagbar. Ich befürchte aber, dass unsere Konkurrenz aus Spanien und Ungarn leider nicht mitspielt.
Okay, Kim, dann hören wir uns natürlich wieder nach dem Spiel gegen Brasilien. Du bist heute aber auch nochmal bei Instagram Live, oder?
Genau, das ist richtig. Und wenn das alles so funktioniert wie geplant, spreche ich auch mit Paul Drucks vor Ort aus Ägypten. Etwas früher als sonst heute Nachmittag, aber da sind wir noch in der Planung.
Dann schaut ihr einfach nachher auf dem Instagram-Account der Füchse Berlin vorbei. Und mir bleibt dann nur noch ein dickes Dankeschön zu sagen an euch, dass ihr wieder dabei wart hier bei Folge Nummer 5 vom Reviergeflüster WM-Spezial. Habt einen schönen Tag und natürlich bleibt gesund.
Das war Reviergeflüster, der Füchse-Podcast. Spannende Talks und Informationen rund um die Füchse Berlin.